Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir gehen heute mit Feierabend weiter. Seine Theorien, die wir ja heute euch vorstellen werden, die haben eine Debatte über den Relativismus inauguriert, an dem er auch am Ende seines Buches Against Method, zumindest in der dritten Edition, auch Stellung dazu nimmt. Also diese dritte Auflage hat ja ein Appendix genannt Postscript on Relativism. Und da behauptet er, und ich habe das mal als Motto für die heutige Sitzung genommen, dass die extreme Relativismus oder Absolutismus eigentlich wenig besagen, wenn man so über Wissenschaftstheorie spricht. Nun, ich werde am Ende der Vorlesung auf diese Problematik eingehen und gebe dann so eine Antwort in meinem Sinne. Da rekapituliere ich ein bisschen, was so meine Position im Hinblick auf Wahrheitslehre ist und gehe dann auch auf diese beiden Standpunkte ein. Ich versuche dann auch, also unsere Fragestellung ein bisschen in Hinrichtung der Philosophiegeschichte zu bewegen, damit wir dann einen guten Ausgangspunkt haben für das letzte Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden, nämlich Wahrheit und Philosophie und Wahrheit und Philosophiegeschichte. Und dazu lesen wir dann auch zwei Texte, die aber sehr offen geschrieben sind, also leicht zu lesen. Zwei Texte aus einer recenten Veröffentlichung von Kurt Flasch, zwei Bücher mit dem Titel Philosophie hat Geschichte. Und aus jedes Buch nehmen wir dann einen Text. Okay, gehen wir jetzt weiter mit Feierabend. Also ich war dabei, seine Werke vorzustellen. Und wir waren dabei seinem Hauptwerk, Against Method. Und ich hatte Ihnen gesagt, dass mit Feierabend ist ein bisschen problematisch. Und da sieht man dann vor allem auch, wenn man dieses Buch liest, denn es ist in der Tat ein bisschen chaotisch, dieses Buch. Das heißt, es ist schwierig, ein positives Fazit zu ziehen. Also er kritisiert sehr viel. Und wenn man jetzt aber versucht, mal seinen Standpunkt auf den Punkt zu bringen, dann ist das manchmal ein bisschen schwierig. Dennoch können Sie, auch wenn Sie sich nicht gut in diese Debatten auskennen, relativ leicht in dieses Buch hineinarbeiten, weil er also dieses Werk eine Art von Zusammenfassung vorangestellt hat. Eine Zusammenfassung, wo er jedes Kapitel ganz kurz beschreibt. Und das kann ich Ihnen mal zeigen. Sehen Sie? Er hat so am Anfang dieses Werkes sogenannte Analytical Index, wo er kurz angibt, was er in den verschiedenen Kapiteln tut. Und so sehen Sie auch bei dieser Einleitung, also was dann so Introduction genannt wird, da hebt er hervor, dass also Wissenschaft, also die Wissenschaftspraxis eigentlich nicht methodologisch vorgeht, sondern, wie er dann sagt, eher anarchistisch. Wir haben ja auch gesehen, dass Untertitel der erste Ausgabe war, dass das eigentlich so eine anarchistische Erkenntnistheorie wäre. Zwei, dass auch dieser theoretische Anarchismus eigentlich eine ganz positive Seite hat, da es mehr zur Menschlichkeit gehört. Denn es lässt jeder oder jedem also seine Theorie, jeder seine wenn ich jetzt sage Wissenschaft, meine ich nicht Wissenschaft in dem klassischen Sinne, aber lässt jedem sein eigenes Weltbild. Und so im ersten Kapitel, ich habe also die zwei Blöcke also hervorgehoben, wie Sie ja sehen können, da zeigt er, das ist für die Argumentation von Feierabend sehr wichtig, dass seine Behauptung, dass Wissenschaft eigentlich anarchistisch vorgeht, dass man das an der Geschichte der Wissenschaft sehen kann. Also man muss sich einfach, wie er sagt, die Fakten anschauen. Und, sagt er, das zeigt sich auch, wenn man sich theoretisch mit der Sache auseinandersetzt. Und dieses Buch Against Method ist eigentlich eine Kombination von historischen Darstellungen, wobei vor allem seine Darstellung von Galileo, also diese Art und Weise, wie Galileo das aristotelisch-ptolemäische Weltbild abgelöst hat. Und das finden Sie in der dritten Edition, sind das die Kapitel 6 bis 14. Das ist eigentlich so der Hauptteil dieses Buches, wo er so historisch vorgeht. Die sind eigentlich sehr interessant. Und das wird dann ergänzt am Anfang des Buches und am Ende des Buches mit eher theoretischen Überlegungen. Wie ist es jetzt mit Theorie und Wahrnehmung? Wie muss man auf die Frage der Inkommensurabilität eingehen und so weiter? Ich habe ja gesagt, das ist ein chaotisches Buch, aber dennoch können Sie ziemlich schnell Fazit ziehen, wenn Sie wissen wollen, was er so hat behaupten wollen, ob er jetzt da drin, ob ihm das jetzt gelungen ist, ist noch eine andere Sache. Dazu können Sie also diesen Index verwenden und auch seinen Begriffsindex am Ende des Buches. Also wenn Sie jetzt mal wissen wollen, was er so unter Anarchismus versteht, dann können Sie, blättern Sie in diesem Index, suchen Sie das Begriff, suchen Sie den Begriff und nachher blättern Sie in dem Buch weiter. Okay, mehr oder weniger dieselbe Themen wie in Against Method, die kommen auch in einem anderen Werk von ihm vor. Und ein Werk mit dem Titel Farewell to Reason, das publiziert wurde in London 1987. Also eigentlich findet man bei Feierabend immer dieselbe Themen in seine Bücher. Hier hebt er auch hervor, dass Gesetze also keine universelle Gültigkeit haben, sondern nur eine Gültigkeit innerhalb eines bestimmten Systems. Und der Mensch solle selbst bestimmen, ob er also diese Gesetze, also dieses System annimmt oder nicht. Es gibt nicht so etwas wie eine objektive Instanz, die darüber entscheiden kann. Also was die Philosophie letztendlich immer versucht hat herauszufinden, eine objektive Instanz, um zu sehen, was jetzt wahr ist oder nicht. Nein, so etwas gibt es nach ihm nicht. Zwar hat die Philosophiegeschichte das versucht, also Platon, um mal ein Beispiel zu nehmen, hat ja versucht, mit seiner Ideenlehre so einen absoluten Maßstab zu liefern, aber das ist nach Feierabends Meinung nicht zwingend. Ich meine, das ist auch nicht umsonst, dass die platonische Theorie schon sehr schnell kritisiert wurde. Für Feierabend ein wichtiger Punkt ist, dass wenn man also versucht, solche objektive Kriterien zu entwickeln, objektive Kriterien, die eigentlich selbst Produkt eines bestimmten Weltbildes sind, obwohl die dich dann als objektiv kleiden, dass solche Kriterien eigentlich der Mensch aus seiner eigenen Wirklichkeit wegholen. Weil die messen den Menschen an etwas, was eigentlich nicht zu seiner Wirklichkeit gehört. Denken Sie wieder an die platonischen Ideen, die eigentlich jenseits unserer körperlichen Wirklichkeit sind, holen also den Mensch aus seiner Wirklichkeit weg und introduzieren eine Trennung zwischen Subjekt und Objekt. Also für uns ist das ganz normal, das anzunehmen. Feierabend zeigt, dass es Weltbilder gibt, wo das gar nicht der Fall ist. Also, ich habe ja ein bisschen schon angedeutet, dass seine Wissenschaftstheorie sehr deutlich politische Konsequenzen hatte. Und diese politischen Konsequenzen hat er niedergelegt in einem Buch, publiziert London 1978, Science in a Free Society. Free Society wäre dann eine Society, wo eigentlich nicht bestimmt wird, also was jetzt der objektive Standard wäre, um Wissen oder Wissenschaft dran zu messen. Und dieses Buch ist im Deutschen erschienen unter dem Titel Erkenntnis für freie Menschen. Und aus diesem Buch werden wir dann später auch etwas lesen. Hier hebt er wieder hervor, Wissenschaft, also so in der klassischen Form, ist eigentlich eine Gefahr für die freie Gesellschaft. Denn diese Form von Wissenschaft, die unterdrückt bestimmte andere Traditionen, indem sie sagt, nein, die können keine Erkenntnis produzieren, die sind nicht objektiv. In einer freien Gesellschaft müssen also alle möglichen Traditionen wachsen können. Menschen müssen selbst entscheiden können, über was für den wichtig ist. Deshalb, dass er in diesem Buch auch mehrfach die Bedeutung von Bürgerinitiative hervorhebt. Also der Mensch ist letztendlich sein eigener Maßstab. Also Objektivität ist nur eine Strategie. Und das werden wir auch sehen in den Texten, die wir heute lesen. Feierabend kritisiert doch die Wissenschaftstheorie, die diese Objektivität versucht zu begründen. Deshalb, dass er das auch ein alter Schwindel nennt, weil diese Objektivität eigentlich nicht objektiv ist, sondern nur ein historisches Produkt. Also bevor ich nun jetzt auf unseren Text eingehe, möchte ich noch etwas über die Wissenschaftsphilosophie von Feierabend sagen. Ich gebe jetzt keinen Überblick, das würde ja den Rahmen dieser Vorlesung sprengen, es geht ja nicht über Wissenschaftstheorie, aber ich greife die Punkte heraus, die eigentlich für den Begriff, ein guter Begriff unseres Textes wichtig sind. Und der erste Punkt ist, ich habe das an der Wand geschrieben, Wahrnehmung ist theoretisch. Für Feierabend gibt es keine Fakten, unabhängig von einer Theorie oder einem Weltbild. Und er spricht nicht nur von Theoriegeladenheit, sondern geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, das können Sie zum Beispiel sehen in Against Method, im zweiten Appendix, Observation is fully theoretical. Das heißt, er trennt nicht, wie die Logisch-Positivisten das taten, zwischen Fakten, Punkt, und jetzt Interpretation von diesen Fakten. Wobei eigentlich die wissenschaftliche Auseinandersetzung oder auch die Auseinandersetzung der Wissenschaft mit anderen Traditionen eine Auseinandersetzung wäre über bestimmte Fakten, die von den Wissenschaften und von den anderen Traditionen als solche angenommen werden. Nein, sagt er, Wissenschaften oder Weltbilder produzieren ihre eigenen Fakten. Um das mal auf den technischen Punkt zu bringen, er trennt nicht, wie die Logisch-Positivisten das taten, zwischen einem sogenannten Context of Discovery und Context of Justification. Weil die Logisch-Positivisten sagen, okay, du hast einerseits die Fakten und jetzt die Art und Weise, wie du die Fakten in ihrem Zusammenhang darstellst, ist etwas anders als diese Fakten. Die Feststellung der Fakten wäre Discovery und die Bezüge, die du zwischen diesen Fakten feststellst, das wäre Justification. Nun, für ihn gilt diese Trennung nicht. Und er stützt sich dabei vor allem auf historische Studien. Er sagt, wenn du jetzt mal schaust, was im Laufe der Zeit an Wissenschaft produziert wurde, dann siehst du, dass es eigentlich nicht immer um dieselbe Fakten geht. Okay, es gibt einige Fakten, die kannst du bei jeder Wissenschaft mehr oder weniger zurückfinden, aber wenn du etwas näher schaust, ist das nicht genau dasselbe. Stärker noch, es gibt ja bestimmte Fakten, die nur zu einer ganz bestimmten Wissenschaft gehören und andere nicht. Ich hatte ja vor einigen Vorlesungen so diesen Übergang vom ptolemäischen zu galileischen Weltbild kurz angesprochen. Und wo dann der Ptolemäist sagen würde, wenn der Stein nach unten fällt, dann gibt es eigentlich nur die Bewegung des Steins nach unten. Das wäre dieses Faktum. Also er sieht quasi nur den Stein nach unten fallen. Wogegen der Galileist, der sieht eigentlich mehr. Der sieht nicht nur den Stein nach unten fallen, sondern sieht gleichzeitig auch, dass es eigentlich eine Bewegung nach, also mit der Erde mitgibt. Okay, das sieht er vielleicht nicht. Er sieht es aber, nachdem man diese Theorie in seinem Kopf hat. Dann kann er es nicht mehr nicht sehen. Nachher gebe ich noch einige andere Beispiele. Also das wichtigste Argument für Feierabend, und ich meine, deshalb lohnt es sich, die Dinge mal anzuschauen, das wichtigste Argument ist, dass es ja innerhalb der Wissenschaftsgeschichte Fakten gab, die nachher wieder verschwunden. Die, zum Beispiel, diese Fakten sind also abhängig von der Art und Weise, wie der Mensch sich seine Wirklichkeit zurechtlegt. Und diese historische Feststellungen untermauerte er dann mit den Theorien von Benjamin Lee Whorf, 1897 bis 1941, vor allem niedergelegt in seinem Werk, also Whorfs Werk Language, Thought and Reality, wo er hervorhob, dass Sprache nicht nur Wirklichkeit beschreibt, sondern auch formt. dass also Menschen die Wirklichkeit wahrnehmen, also nach der Grammatik der Sprache mehr oder weniger. Ja, um ein kleines Beispiel zu geben. Unsere Sprache ist basal aufgebaut. Subjekt ist Prädikat. Der Stuhl ist weiß. Das setzt ja ein Weltbild voraus, wo du Dinge hast mit Eigenschaften. Aber wie die britischen Empiristen zeigen, so einfach ist die Sache aber nicht. Aber für uns schon, die diese Sprache sprechen. Es gibt ja andere Sprachen, die gar nicht diese Trennung, also die gar nicht einen Satzbau haben, Subjekt ist Prädikat. Okay, also erster Punkt, es gibt keine Trennung zwischen Fakt und Theorie. Zweiter Punkt, und der folgt eigentlich hier aus, Inkommensurabilität. Und Inkommensurabilität heißt eigentlich, dass Dinge nicht zueinander reduziert werden können. Nun, also, wenn du sagst, dass es keine von der Theorie unabhängige Fakten gibt, heißt es also, dass jedes Weltbild seine eigene Welt hat, mit seiner eigenen Fakten, und dass also Weltbilder wirklich nebeneinander stehen können, ohne dass eine Kommunikation möglich ist. Weil der eine sagt, X gibt's, und der andere sagt, X, ich weiß nicht, wovon du redest. Das heißt, eigentlich können solche Weltbilder nicht über dieselbe Wirklichkeit diskutieren. Und wenn du dann ein bisschen weiter durchdenkst, vielleicht scheint es, dass sie über denselben Gegenstand diskutieren, aber letztendlich sehen beide Weltbilder etwas anders. Es gibt also nach Feierabend eine gewisse Form von Inkommensurabilität. Und das macht er auch deutlich an der Wahrnehmung. Also er hat eigentlich zwei Strategien. Die eine ist die Wissenschaftsgeschichte und die zweite sind so Ergebnisse der Psychologie. Und dann zeigt er, dass es also, Sie kennen all diese Beispiele, wo du auf ein auf eine Zeichnung schaust und du das eine mal so siehst und das andere mal so. Und seine These, also die er dann hervorhebt, um die Inkommensurabilität deutlich zu machen, ist, du kannst nicht gleichzeitig diese beide, also Interpretationen dieses eine sehen. Es gibt also nicht eines, das auf zwei verschiedene Weise wahrgenommen werden kann. Nein, es gibt zwei Dinge. Und was ich selbst als beste Beispiel finde, das er gegeben hat, weil das auch deutlich machte, dass es eigentlich nicht nur darum geht, man könnte sagen, ja, nee, letztendlich geht es doch um ein Ding, das von verschiedenen, also verschiedentlich wahrgenommen werden kann, weil wenn sie so hin und her flopsen, dann ziehen sie doch der Schluss, ja, aber Entschuldigung, ja, ich sehe dieses eine, das eine mal so, das andere mal so. Und so macht er deutlich, also so versucht er mit diesem Beispiel deutlich zu machen, nein, es gibt sogar bei manchen Zeichnungen, wo du das eine Mal etwas siehst und das zweite Mal nichts. Und das wäre, etwas vergessen. Ich komme nachher darauf zurück. Hier zum Beispiel sagt er, das mittlere Rohr gibt es manchmal und wenn Sie noch ein bisschen dahin schauen, gibt es das nicht mehr. Also nach dem einen Weltbild kann man ruhig über das dritte Rohr diskutieren. Wenn Sie aber in dem anderen gestiegen sind, dann wissen Sie wirklich nicht, wo diese Person, der über das mittlere Rohr spricht, eigentlich spricht. Sehen Sie? Nun, ich muss hier eine kleine Fußnote machen. Also, dass man hier nicht gleichzeitig diese beiden Bilder denken oder wahrnehmen kann, das, denke ich, wird hier deutlich. Aber ja, die Theorie geht eigentlich einen Schritt weiter. Insofern sind diese Beispiele, die haben ihre Evidenz eigentlich, weil es auf einer nicht reflexiven Ebene geschieht. Aber trotzdem Ich meine, wo es um Sense-Contents geht, wo es um Daten geht, also wo du quasi mit der Wahrnehmung anfängst, macht er hier deutlich, so einfach ist die Sache nicht. Warte, ich muss mal... Ich muss noch mal kurz zurückgehen, weil ich hatte noch nicht alle Werke vorgestellt. Soll ich das tue ich jetzt mal, wo wir ja doch schon das Bild gesehen haben. Es gibt nämlich eigentlich noch ein Werk, das Werken, das man gut als Einstieg in seine Philosophie benutzen kann, und das ist seine Autobiografie, die im Englischen in 1994 erschienen ist unter der Titel Killing Time und im Deutschen dann übersetzt als Zeitverschwendung. Worin er eigentlich dasselbe, was man in all diese anderen Werke findet, nochmal erzählt, aber wobei auch seine Persönlichkeit mehr auf den Vordergrund tritt, mit all seinen positiven und negativen Eigenschaften. Ich meine, er ist ziemlich selbstkritisch. Und aus diesem Werk, ich habe ja gesagt, tritt er ja auch als Person hervor, sieht man, wenn man das versucht, zumal in einige Stichwörter zusammenzufassen, eine sehr lebendige, sehr interessante, aber unmögliche Person, die dann in den letzten Jahren seines Lebens, vor allem unter Einfluss seiner vierten Frau, zur Einkehr gekommen ist. Und das sehen Sie auch, wenn Sie ganz am Ende des Buches lesen, da wird es ein bisschen klebrig. Und schön muss ich sagen, nachdem Sie das Buch dann gelesen haben und am Anfang Sie vielleicht dachte, naja, boah, das ist in der Tat so eine Person, von der man mal denken könnte, wäre der jetzt nicht hier. Und dann geht das so weiter und dann merkt er, dass er eigentlich in seinem Leben vielen das Leben ziemlich schwierig gemacht hat. Und dann kommt er also zur Einkehr, dann wird das Buch immer süßer. Und aus dieser Perspektive müssen Sie mal jetzt diese letzte Bemerkung, die von seiner Frau gemacht ist, am Ende dieses Buch lesen. Also die lese ich jetzt mal vor. Das ist also der Umschlag von diesem Buch. Und jetzt wird es ein bisschen sentimental. Also können den Taschentuch nehmen. Also das ist Postscript von seiner Frau am Ende des Buches. Es war der 11. Februar 1994. Paul hatte seit über einer Woche in einem künstlichen herbeigeführten Koma gelegen. Die Post brachte einen Brief von dem italienischen Verlag La Terza, der besagte, dass sie von der Autobiografie, das ist also das, was sie dann gerade gelesen haben, begeistert seien und sie sehr bald veröffentlichen wollten. Ich war gequält und erschöpft. Aber ich freute mich über die gute Nachricht und ich erzählte sie Paul mit Freude in der Stimme. Er atmete langsam und irgendwie friedlich. Ein paar Sekunden später gab es ihn nicht mehr. Wir waren allein, hielten unsere Hände und es war Mittag. Okay, jetzt wieder zu der Tagespraxis zurück. Also, keine Trennung, Theorie, Fakt, das impliziert diese Theorie der Inkommensurabilität. Und er zeigt nicht nur, dass es also verschiedene Fakten je nach Weltbild gibt, aber dass, wenn du mal in die Geschichte der Philosophie schaust, es auch verschiedene Logiken gibt. Es gibt also auch keine absolute Logik. Du hast die aristotelische Logik, die Hegelsche, die Russellsche, die Brauersche. Und das hat natürlich diese beiden, also Feststellungen, dass es keine Fakten unabhängig von einer Theorie gibt und diese Feststellung der Inkommensurabilität hat natürlich große Konsequenzen für die Wahrheitstheorie. Weil wie willst du jetzt also über Fakten diskutieren, wenn die abhängig sind von dem Weltbild? Es kriegt dann etwas Selbstbestätigendes. Nun, gibt es nach Feierabend eine unüberbrückbare Kluft zwischen Weltbildern. Ja, zum Beispiel so das ptolemäische System oder das galileische System. Und diese Antwort ist ein bisschen differenziert. Ja, wenn man das Weltbild ausgehend von seinen eigenen Principles betrachtet, von seiner eigenen Grammatik, ja, wie auch in der Sprache. Ich meine, wenn Sie jetzt einen deutschen Text haben und in dieser deutschen Text steht auf einmal ein italienischer Satz und der Satz steht nicht zwischen Anführungszeichen, ist dieser Satz ungrammatikalisch. Also ein Deutscher weiß gar nicht, was er damit tun muss. Und jetzt, wenn er ein bisschen Italienisch kennt, wäre das kein Problem. Aber gesetzt, das wäre in zyrillischer Schrift und Sie kennen diese Buchstaben nicht, dann denken Sie, dass irgendwie Ihr Printer ein Problem gehabt hat. Das heißt, das wäre dann für Sie irgendwie ja, Nonsens. Sie würden noch mal gar nicht wissen, dass das überhaupt eine Sprache wäre. Ja, oder das wissen Sie noch gar nicht, weil es könnte auch irgendwie Ink, also Tinte, wie ich sagte, dass Ihr Drucker irgendwie gespinnt hat. Also so abwegig sind diese Überlegungen nicht. Nochmals, wenn man innerhalb ein bestimmtes System sitzt, dann kann man in der Tat von Inkommensurabilität sprechen. Nein, das wäre jetzt die andere Position, nein, denn es geht um Menschen. Und Menschen haben die Fähigkeit, das ist inhärent am Denken, verschiedene Sprachen zu lernen, sich verschiedene Weltbilder anzueignen. Okay, wir können nicht gleichzeitig in beiden operieren. Auch das ist wieder nicht merkwürdig, weil, nochmals, wenn ich Deutsch rede und ich höre einen italienischen Satz, dann verstehen Sie das nur, wenn Sie wissen, dass das ein italienischer Satz ist. Und dann beurteilen Sie diesen Satz auch mit Hilfe das, was Sie an Italienisch wissen. Nicht mit dem, was Sie am Deutsch wissen, weil dann wäre das natürlich ein unverständlicher Satz. Nun, der Mensch hat, zumindest das menschliche Hirn, hat die Fähigkeit, also für sich verschiedene Grammatiken anzutrainieren. Und er gibt dann immer das Beispiel, ja, wie geht das? Das geht, wie ein Kind eine Sprache sich aneignet. Am Anfang fängt das an, ein bisschen mit Wörtern zu spielen, ohne dass es vielleicht genau die Bedeutung weiß. Also am Anfang ist das, was ein Kind redet, Unsinn und ohne Zusammenhang. Aber langsam, aber sicherlich werden die Bits, die erstmal unsinnig werden, so zusammenhängend, dass eine Sprache entsteht. Ich meine, eine Sprache ist kein logisches System. Ob jetzt eine Sprache zusammenhängend ist, ich weiß nicht, wie man das eigentlich sehen muss. Vor allem auch deshalb, weil eine Sprache konstant in Entwicklung ist. Gesetzt, hier käme jemand aus dem 17. Jahrhundert, der würde sagen, ja, ich spreche Deutsch. Aber Sie würden Schwierigkeiten haben, den zu verstehen. Sie würden denken, komische Person. Obwohl er Deutsch redet. Und
der Begriff Nahtwort ist ja bei Schiller, hat der eine andere Kommunikation als heute.
Ja, sicherlich. Oder wenn man, also die, wenn im Wörterbuch steht doch öfters auch regionale Bedeutung. Also so merkwürdig ist das nicht. Und vor allem hebt er hervor, am Anfang ist das Unsinn. Und natürlich, wenn Sie jetzt eine Sprache, jetzt auch gesetzt, Sie würde Griechisch lernen, am Anfang sind diese griechischen Wörter, ja, was bedeuten sie? Wenn Sie nichts wissen von der griechischen Kultur, frage ich mich wirklich, also da müssen Sie sich mal fragen, woran denkt man überhaupt? Also man versucht dann vielleicht erstmal diese Wörter zu übersetzen. Aber ja, zum Beispiel der griechische Begriff Polis. Ja, es gibt zumindest hier im Westen keine Stadtstaaten mehr. Woran muss man überhaupt denken? Das wissen Sie nicht. Aber nur wenn Sie mehr Informationen aus dieser Kultur kriegen, wissen Sie ein bisschen, wie man das eigentlich also einsetzen muss. Okay, nun, für Feierabend denken Sie auch an dem heutigen Motto. Schließen diese beiden sich nicht aus, obwohl sie nicht dasselbe sind. Das heißt, Relativismus wäre kein Problem, wie sie von der einen in die andere Sprache gehen. Okay. Das heißt, was jetzt Sinn oder Unsinn ist, kann man nicht abstrakt logisch bestimmen. Das kann man nur tun, indem man von unten auf die Sache aufbaut. Einfach mal schaut, wie werden bestimmte Wörter verwendet. Geht man andererseits vor, das heißt, postuliert man jetzt, was logisch wäre oder was grammatikalisch überhaupt wäre, und man verwendet das dann als Maßstab, um die verschiedenen Weltbilder zu beurteilen, ja, dann steht ja von vornherein schon fest, was eigentlich sinnvoll und sinnlos ist. Und dann hängt man letztendlich nur in einem Weltbild, das also diesen Maßstab geliefert hat, fest. Sehen Sie? Wenn ich jetzt sagen würde, ja, okay, gut, es gibt zwar verschiedene Sprachen, aber letztendlich, wenn ich jetzt versuche, eine universelle Grammatik aufzubauen, letztendlich muss jede Information in der Form Subjekt ist Prädikat wiedergegeben werden. Und wenn ich dann so Chinesisch oder so lesen würde, würde ich sagen, ja, das ist dann keine Sprache. Das kann man natürlich behaupten. Okay, so heißt es also, dass Logik und Semantik auch immer einem gewissen Weltbild angehören. Nun, deshalb, dass Feierabend auch nicht formal oder logisch vorgeht, also verschiedene haben ihm vorgeworfen, du, was du tust über Inkommensurabilität, das musst du eigentlich über die Logik feststellen oder über die Semantik feststellen. Nein, sagt er, weil ich weiß gar nicht, welche Logik oder Semantik ich überhaupt verwenden muss. Also deshalb, dass er bei seinen Studien von Weltbildern oder Wissenschaftssystemen immer von unten auf die Sache aufbaut. Ja? Ich mache mal eine kleine Fußnote. Also, was er jetzt sagt so über Wissenschaftsgeschichte und über Weltbilder, jetzt können Sie sagen, ja, aber was sind jetzt Weltbilder und wie ist das mit der Wissenschaftsgeschichte? Ich kenne mich da gar nicht aus, ich muss das jetzt beurteilen, das sind ja auch große Thesen und so. Nun, als Philosoph haben Sie eine ganz einfache Möglichkeit, das zu testen. Ich meine, letztendlich Philosophen, die sich im klassischen Sinne wirklich als Philosophen zu verstehen, das heißt, die Sache von Grund auf aufbauen, die produzieren letztendlich auch Weltbilder. Also Sie können den Substanzbegriff, wie das bei Aristoteles verwendet wird, können Sie in keiner Weise identifizieren mit genau dieses Wort Substanz im kartesianischen System oder im spinozeische System. Also wenn Sie das tun, machen Sie Fehler. Das heißt, letztendlich sind diese Philosophien auch Weltbilder, wo es gewisse also Fakten gibt, in dem einen, aber nicht in dem anderen. Wie zum Beispiel das Nichts im Heideggerischen System gibt es nicht in dem Eyerschen System, um ein Beispiel zu geben. Das heißt auch immer, wenn Sie, ich werde noch später noch darauf zurückkommen bei meiner Evaluation, wenn Sie philosophische Texte lesen, dass Sie auch nicht abstrakt den Maßstab anlegen können, was jetzt rational sei. Ich weiß schon, was Substanz ist. Und jetzt schaue ich mal, ob der Autor das gut gesehen hat oder nicht. Das wäre wie wenn Sie jetzt nach Italien gingen und den Italiener mal lernen, wie man eigentlich richtig Italienisch, heißt Deutsch, sprechen muss. Ja, da lachen Sie jetzt, aber man kann feststellen, dass in der Beurteilung der Philosophiegeschichte man nicht lacht, wenn man das tut. Dann wird man ganz seriös. Okay, ich meine, aus diesen Überlegungen heraus habe ich mich entschlossen, also diese Texte von Feierabend zu besprechen, dass Sie ein bisschen eine gewisse Lockerkeit kriegen in der Beurteilung von philosophischen Texten. Okay. Das heißt, und jetzt bin ich hier angekommen, also historische Argumentation. Deshalb, dass Feierabend also immer historisch argumentiert. Und das sehen wir auch jetzt in unserem Text. Wie gesagt, dieser entstammt aus einem Buch von ihm genannt Erkenntnis für freie Menschen. Und dann ist das, was wir lesen, der dritte Teil. Die Erkenntniswissenschaftstheorie, ein alter Schwindel. Der Text ist nicht lang, etwas mehr als 30 Seiten, und ganz leicht verdaulich geschrieben. In diesem Text wird nicht über Wahrheit gesprochen. Ich glaube nicht, dass das Wort irgendwo verwendet wird. Aber was er da sagt, ist dennoch direkt relevant für was wir jetzt hier tun, für Wahrheitstheorie. Und zwar auf ein Metaniveau, denn er zeigt historisch, wo diese Sorge um Wahrheit, wie sie in der Philosophie gepflegt wird, wo die eigentlich herkommt und was ihre Funktion ist. Der Text fängt an mit, ich gehe mal kurz so durch den Text und nachher werden wir dann die wichtigsten Stellen lesen. Der Text beginnt mit einer Trennung zwischen sogenannte historische und abstrakte Traditionen. Und also historische Traditionen sind nach ihm dann Traditionen, die eigentlich aus der tagtäglichen Lebenspraxis gewachsen sind. Also wo Unsinn und Sinn immer so ein bisschen durcheinander gehen und wie mehr man sich im Mittelpunkt befindet, wie mehr Sinn, wie mehr man eigentlich nach außen kommt, wie mehr Unsinn. Wie wenn Sie anfangen, eine Sprache zu lernen. Ne? Und abstrakte Traditionen sind also vom Menschen explizit gemachte Traditionen, die also gemacht sind, um diese historischen Traditionen zu messen. Und diese abstrakten Traditionen werden dann quasi erfunden. Erfunden als ein Korrektiv der historischen Tradition. Also diese abstrakten Traditionen zeigen dann eigentlich, dass diese historischen Traditionen nicht stimmen. Man entwirft also ein abstraktes Weltbild, das, wo Sicherheit und Wahrheit zu finden ist. Und ein ganz einfaches, aber gleichzeitig auch schlagendes Beispiel ist ja, was Parmenides in seinem Lehrdicht tut. Das Lehrdicht ist ja periphysios, also über die Natur. Und Sie wissen, das besteht eigentlich aus zwei Teilen. Den zweiten Teil sind die kosmologischen Erscheinungen, also die Wirklichkeit, wie die so entsteht und vergeht. Gleichzeitig zeigt er aber im ersten Teil, dass das eigentlich nicht wahr ist. Weil wenn du dich jetzt fragst, unter welchen Bedingungen überhaupt Wahres entstehen kann, was jetzt nach Parmenides Weg der Wahrheit ist, dann wäre das nur, und Sie kennen das, dass es ist und das nicht ist, dass es nicht ist. Und sagt er, wenn du dich also an diese abstrakte Bedingung der Wahrheit festhält, und weshalb ist das für Parmenides die Bedingung der Wahrheit, weil wenn er sagt, wenn du A sagst, sagst du ja A. Denke mal drüber nach, was das eigentlich heißt. Also stick to your words, sozusagen. Okay, wenn du das tust, dann impliziert das, dass es das Nichtsein nicht geben kann. Naja, Nichtsein ist doch Nichtsein. Und deshalb heißt der zweite Weg, der nicht begangen werden kann, dass es nicht ist und dass es sich gehört, dass es nicht ist. Okay, jetzt ist das Nicht total weg. Jetzt haben wir nur das Sein zur Verfügung, wenn wir wahr reden wollen. Aber wenn du nicht mehr das Nichtsein hast, kann das Sein auf keiner Weise beweglich gedacht werden. Weil beweglich impliziert eine Form des Nichtseins. Also die Kreide wird von weiß zu schwarz. Aber wenn sie schwarz ist, ist sie nicht weiß. Und wenn sie weiß ist, ist sie nicht schwarz. Das heißt, dieser Übergang impliziert eine Negation. Nun, eigentlich könnte man so etwas nicht denken. Also wenn die Kreide weiß ist, kommst du nicht mal aus dieser weißen Kreide raus. Und so hebt Parmenides dann auch hervor, dass die Konsequenzen dieses Pfades, dass nur begangen werden kann der Weg der Wahrheit, dass letztendlich das Sein ist wie eine Sphäre, ewig, unvergänglich, ungeteilt. Und jetzt sagt man natürlich, aber wenn ich meine Augen öffne, dann sehe ich doch eigentlich etwas anderes, dann sehe ich Vielfalt, dann sehe ich Bewegung. Da sagt Parmenides, ja, natürlich, ja, das siehst du, ja, ja. Aber das kommt, weil du eigentlich über die Sprache das Nichtsein reinfließen lässt. Und deshalb sieht die Wirklichkeit eigentlich so aus, aber wenn du darüber nachdenkst, kann das gar nicht so sein. Das heißt, wenn du einen Maßstab, wenn du sicheres Wissen haben willst, also das absolut wahr ist, unverrückbar, dann musst du an diesem Weg der Wahrheit festhalten, dass es ist und das nicht ist, dass es nicht ist. Wenn A, dann A. Und nicht A, weil A. Völlig trivial. Sag, denk mal über die Trivialität nach. Ihr seid doch damit einverstanden. Ja, ja, sagen dann alle. Okay, dann rückt nicht mehr von dem ab. Wie wenn man durch die Berge geht, also halt das Seil fest, lass es bitte nicht locker, weil wenn du es locker lässt, fällst du runter. Okay, dann hältst du dich an dieses Seil, der Weg der Wahrheit fest und du stellst fest, dass du eigentlich in einer Welt belandet bist, die dir absoluten Sicherheit gibt, aber wo du denkst, tja, aber ja, die existiert nur in meinem Denken. Ja, sagt Parmenides dann, in der Tat, die Wahrheit ist nur für das Denken zugänglich. Und letztendlich, wenn Sie sich die platonischen Versuche ansehen, also diese Definitionsversuche, die er Sokrates durchführen lässt, ist eigentlich dasselbe. Aber dann auf ein kleinere Skala. Also wenn wir über Tapferkeit reden oder über das Gute, was meinen wir dann eigentlich? Und dann versucht er auch solche unverrückbare Ideen oder Spekies von Wahrheit oder Gutheit festzustellen, die quasi unser Sprechen über das wahre Ding, das gute Ding normieren. Aber die existieren in einer eigenen Wirklichkeit. Nun, das ist tatsächlich, wie die westliche Philosophie sich entwickelt hat. Feierabend fragt sich dann, okay, was hat das eigentlich mit dem normalen Leben zu tun? Und Aristoteles hat sich schon diese Bedenken gemacht. Was erlaubt dir eigentlich diese tagtägliche Wirklichkeit an diese abstrakte Produkte des Denkens zu messen? Was steckt eigentlich dahinter? Nun, nach Feierabend ist die Geschichte der Philosophie eigentlich als eine Auseinandersetzung mit Problemen, die eigentlich nichts mit der tagtäglichen Wirklichkeit zu tun haben, also mit diesen historischen Traditionen, sondern eigentlich nur Schwierigkeiten sind, die diese abstrakten Traditionen sich selbst eingebrockt haben, als sie anfingen, solche Maßstäbe zu entwickeln. Weil, ist dann natürlich für Feierabend unter schwellige Linie, so etwas kann ja gar nicht stimmen. Wenn du das anwenden willst auf der konkrete Wirklichkeit. Weil es ja, es ist zwar, ich meine, aus dieser hervorgegangen, als es bestimmte Menschen gibt, die sich mal überlegt haben, lassen wir so. Aber letztendlich ist das völlig nur dem reinen Denken entsprungen. Das ist eigentlich ein Roman der Wirklichkeit. Okay, also versucht man die Wirklichkeit zu abstrakt zu beschreiben, so einen Maßstab zu entwickeln, dann entstehen also eine ganze Menge Probleme, die eigentlich mit dem normalen Leben nichts zu tun haben, aber die dennoch, sagt er, eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Und ich habe das ja schon gesagt, genau wie Parmenides sagt, du, sie wollen doch an der Wahrheit festhalten oder nicht? Nein, dann zeige ich ihnen, wie man das tun muss. Das heißt, wo sie dann sagen würde, ja, aber es hat doch nichts mit dem Leben zu tun, dann wird der Philosoph antworten, das hat vielleicht nichts mit dem Leben zu tun, wie Sie es leben. Sie leben ja auch kein wahres Leben. Ich sage Ihnen jetzt, was eigentlich das wahre Leben ist. Und hören Sie gut zu und messen Sie nachher Ihr Leben an genau das, was ich Sie gesagt habe. Ja? Okay, also er hat ja noch mehrere Beispiele. Ich habe das ja in einer der vorherigen Vorlesungen hervorgehoben. Das, was Parmenides tut, da kriegt man so die klassischen Prädikaten von Gott. Immutabilis, also unveränderlich, ewig, ungeteilt. Wenn Sie das legen neben dem, was in der Heiligen Schrift über Gott gesagt wird, dann ist das ein bisschen anders. Okay, Sie können sagen, ja, ich verstehe schon, was mit Ewigkeit gemeint ist. Gott ist immer da. Aber wenn Sie dann nochmal bei Parmenides zurückschlagen, wie er eigentlich diese Ewigkeit deutet, dann denken Sie, ja, aber da hätte er nie zu uns sprechen können. Da hat er sich nie offenbaren können. Und so weiter und so fort. Also es entsteht auch also neben der philosophischen Tradition eine theologische Tradition, die quasi als Maßstab auftreten will für das, was so der Mensch religiös erfährt. Das heißt, der theologische Diskurs wird ein Diskurs sui generis, das sich aber als absolut präsentiert. Sagt, nein, wenn du richtig über Gott sprechen willst, musst du es so tun. Bitte?
Wenn Gott als ewig und unendlich denkt, dann auch.
Also, Feierabend würde hier darauf antworten: Jetzt haben Sie ein Problem, dass derjenige, der Gott mal in eine schwierige Situation anfleht, wo der sich nie Gedanken darüber machen würde, was eigentlich nur kommt, wenn du also diese Gotteserfahrung in eine abstrakte Begrifflichkeit versucht zu umzuformulieren. Und diese abstrakte Begrifflichkeit hat eine gewisse Dynamik, nämlich dass man dann über Sein und Nichtsein anfängt zu sprechen. Aber was heißen jetzt diese Kategorien Sein und Nichtsein in Bezug auf Gott? Also nicht, dass er jetzt da weiter drauf eingeht, aber wenn man das jetzt versucht, so etwas weiterzuführen, würde er sagen, nein, du musst erst mal schauen, wie jetzt also diese religiösen Erfahrungen Ausdruck gefunden haben und dann schaust du in der Heiligen Schrift und da findest du, was Leute über Gott gesagt haben. Und die Theologie wäre dann nichts anderes als das, versuchen zu inventarisieren und weiter zu tradieren. Und das dann in ein abstraktes System münzen, ich meine, kann man natürlich tun, aber wenn dieses dann Maßstab wird, um jetzt die Heilige Schrift zu interpretieren, dann wird natürlich, ich sage das jetzt mal so, aus der Perspektive eines Theologen könnte dann sagen, hey, aber warte, jetzt haben wir die Sache umgedreht, jetzt haben wir Menschen eine Art von Begrifflichkeit kreiert und mit dieser Begrifflichkeit werden wir jetzt die Offenbarung messen, aber dann ist aber die Sache umgekehrt. Ich meine, deshalb hat es in der theologischen Tradition auch immer wieder diese Sola Scriptura-Richtung gegeben. Aber muss man gleichzeitig hinzufügen, Sola Scriptura geht natürlich auch nicht, weil das muss auch wieder interpretiert werden. Okay. Wo es also Feierabend drauf ankommt, ist, dass sich so diese Erkenntnislehre oder Wissenschaftslehre als die Wächter ein ganz bestimmtes Weltbild entwickelt habe, weil die Wissenschaftstheorie oder die Erkenntnislehre, nehmen Sie zum Beispiel, wie Sie das bei Platon finden können, versucht ja quasi der Mensch auf diese, wenn er also nach Wahrheit sucht, auf diese abstrakte Welt hinzulenken. Also das ist, was Plato deutlich versucht zu machen, denken Sie an seine Beispiel, sein Höhlengleichnis. Ich möchte deutlich machen, okay, wenn du Wahrheit suchst, musst du von den Fakten weggehen. Okay. Jetzt sagt er, okay, Erkenntnis und Wissenschaftslehre sind quasi die Wächter einer solchen, also abstrakte Weltvision, Weltsicht. Sie brandmarken bestimmte Aussagen als wissenschaftlich und bestimmte Prozeduren als der einzige Weg, um Wahrheit zu finden. Aber, wie gesagt, das sind ja pur historisch kontingente Produkte, hauptsächlich aus der westlichen Tradition. Andere Kulturen haben ja andere Philosophie. Okay, jetzt drei wissenschaftliche Praxis. Also diese Theorien, diese Erkenntnistheorien oder Wissenschaftstheorien, die haben ein Idealbild von ihrem Ideal, nämlich von Wissenschaft, das nach Feierabend nicht mit der wissenschaftlichen Praxis übereinstimmt. Also wenn zum Beispiel Popper sein Buch schreibt, Logik der Forschung, da würde Feierabend sagen, das ist völlig ein abstraktes Produkt, hat mit der tatsächlichen Art, wie Wissenschaftler forschen, nichts zu tun. Wissenschaft, stellt er also historisch fest, wird auf ganz verschiedene Arten generiert. Und deshalb schließt Wissenschaft letztendlich eher an bei der alltäglichen Erfahrung. Eher bei der alltäglichen Erfahrung als bei logischen Vorschriften. Also die große Wissenschaft, und Sie wissen, das sind diese Debatten, das ist ein bisschen langweilig, aber da geht es immer über Galileo, Newton oder über Einstein. Nun, diesen, also jeder versucht in den Werken dieser Autoren an Sätzen zu finden, die seine eigene Position unterstützen. Nun, dann sagt Feierabend zum Beispiel, nein, die haben alle eine Abkehr von festen Prozeduren gehabt. Galileo hat etwas ganz anderes gemacht als seine Vorgänger. Newton hat etwas ganz anderes gemacht und so auch Einstein. Okay, in unserem Aufsatz hebt er dann so Galileo hervor, aber auch vor allem das, was so seit dem 14. Jahrhundert also passiert. Er sagt, wenn du die Wissenschaftsgeschichte im Westen beschreiben willst, dann musst du nicht nur bei Galileo schauen, weil seit dem 14. Jahrhundert siehst du, dass Wissenschaft sich vor allem praktisch entwickelt. Also die Wassermühlen, Festungsbau, Linsenschleifen und so weiter. Er gibt zum Beispiel in seine Darstellung von Galileo auch an, der Galileo hat ja dieses Fernrohr gemacht. Aber eigentlich die Theorien, wie man genau ein Fernrohr bauen muss, die gab es eigentlich noch gar nicht. Das heißt, wie jetzt so Linsen funktionieren, man hatte zwar gewisse Theorien, aber die Schwierigkeit, wie man jetzt, also was jetzt die optimale Linse wäre, solche Theorie gab es nicht. Das heißt, das Linsenschleifen war eher eine Sache der Praxis als der Theorie. Also er möchte deutlich machen, dass also diese wissenschaftliche Revolution eigentlich eine ganze Menge von tagtäglichen Erfahrungen vorangegangen ist und keine abstrakte Theorien, so wie vielleicht Descartes das versucht zu entwickeln in seiner Regula und in seiner Discours de la Méthode. Okay, jetzt bin ich beim vierten Punkt, die Philosophen. Nach Feierabend haben die Philosophen sich eigentlich ganz schlecht benommen. Weil die Philosophen haben sich meistens, seiner Meinung nach, an der Seite dieser Abstrakten gestellt. Also letztendlich gesagt, was die Philosophen immer gemacht haben, das sind diejenigen, die gerade solche abstrakte Welten entworfen haben. Die quasi deutlich gemacht haben, nein, der Mensch muss nicht auf die tagtägliche Praxis, sondern sich in eine abstrakten Welt begeben, wenn er über Wahrheit sprechen will. Aber, sagt er dann, nicht alle Philosophen, es gibt ja Ausnahmen. Und eine Ausnahme ist nach ihm Aristoteles. Und dann hebt er verschiedene Punkte hervor. Also, ich weiß nicht, ob Sie sich Aristoteles mal angeschaut haben. Das müssen Sie mal tun. Sie müssen einfach mal ein Buch von Aristoteles nehmen und einfach mal ein bisschen blättern. Und da werden Sie feststellen, dass das ziemlich merkwürdig ist. Nehmen Sie zum Beispiel mal das fünfte Buch der Metaphysik. Das ist so eine Art von Enzyklopädie. Da geht es über Ursache, Einheit, Prinzip und so weiter. Und was tut der Aristoteles da? Er inventarisiert. Er sagte, wie sprechen wir eigentlich über Ursache? Nun, wir sprechen so und so und so und so und so und so über Ursache. Okay, was meinen wir, wenn wir das sagen? Was meinen wir, wenn wir das sagen? Was meinen wir, wenn wir das sagen? Ich meine, wir reden immer über die Metaphysik von Aristoteles, aber wissen Sie, wie Aristoteles eigentlich die Metaphysik nennt? Er gibt ja mehrere Namen für das, was wir dann nachher Metaphysik nennen. Ich noch abgesehen davon, dass diese 14 Bücher ja nicht von ihm als ein Werk geschrieben worden sind. Einige sind vielleicht sogar inauthentisch. Aber er spricht dann von Theologia oder Prima Philosophia, aber mehr interessant ist, er nennt das die Wissenschaft, die wir jetzt suchen. Also er weiß eigentlich selbst noch nicht genau, wie das eigentlich heißt, aber er sagt, ja, es muss doch eine basale Wissenschaft geben, aber wie sieht die aus? Und da ist er versucht noch. Er sagt, okay, die müssen sich eigentlich mit dieser oder jenen Gegenstände beschäftigen. Das heißt, es ist wirklich immer ein Suchen, ein Abtasten. Das heißt, er inventarisiert und beschreibt. Wenn Sie das sehen wollen, können Sie auch mal neben seine philosophischen Werke seine zoologische. Also der hat mehr zoologisches als philosophisches geschrieben. Und da hat er also alle Tierarten beschrieben und versucht, diese in irgendeiner Weise zu ordnen. Wo er sich auch fragt, wie muss man das eigentlich tun? Muss man schauen, Tiere mit großen Köpfen, Tiere mit kleinen Köpfen? Oder wie muss man tun? Oder muss man schauen, nein, Tiere mit vier Füßen oder mit zwei? Oder muss man tun mit Haaren oder mit Federn? So versucht er allerhand Systeme auszudenken, um das, was er so inventarisiert hat, zu ordnen. Also, das sind Philosophen nach Feierabend, wo man denkt, die haben, also sind sehr nah bei der tagtäglichen Praxis geblieben. Die haben inventarisiert, haben keine Trennung zwischen Subjekt und Objekt gemacht. Und das stimmt, wenn Sie Aristoteles lesen in der Anima, sagt er, dass beim Erkennen Erkanntes und Erkenner eins sind. Wie auch in der Wahrnehmung. Wahrnehmer und Wahrgenommenes sind eins. Also wir lesen das immer, du hast der Wahrnehmer und das Objekt und dann treffen die sich irgendwie in der Mitte. Aber Aristoteles würde sagen, was wäre das Objekt anders als das wahrgenommene Objekt? Wie auch vom Denken sagen würde, es gibt kein Denken, Punkt, und jetzt fängt das Denken an, etwas zu denken. Denken ist immer Denken von etwas. Das heißt, das Denken wird immer definiert über das, was gedacht wird. Okay, also Aristoteles, also stärk inventarisierend, keine Trennung Subjekt, Objekt. Aristoteles geht auch immer von der normalen Sprache aus. Also okay, wie werden über Dinge geredet? Er hat auch immer, oder nicht immer, aber zum Beispiel seine Metaphysik, wie auch seine Schrift über die Seele, also die Anima, fängt an mit einer Doxographie. Also wie haben meine Vorgänger über das Problem gesprochen? Und, sagt er, war selbst auch Wissenschaftler. Also seine Theorien über wie Wissenschaft aussehen muss, sind von ihm quasi aus der eigenen wissenschaftstheoretischen Praxis herausgewachsen. Die Sache ist ein bisschen problematischer, aber wenn Sie sich die zweite Analytiken anschauen, dann passt das nicht genau mit dem, was zweite Analytiken ist eigentlich das Buch, wo Aristoteles die Prinzipien einer Wissenschaftslehre entwickelt, dann stimmt das nicht ganz mit dem, was er so zum Beispiel in seine zoologischen Schriften macht. Aber das ist eigentlich ein Seitenhieb von Feierabend gegen solche Leute wie Popper, von dem er sagt, ja, die reden über Wissenschaft, aber die sind selbst keine Wissenschaftler. Worüber reden die eigentlich? Okay, dann hebt er auch noch hervor, dass Aristoteles eigentlich sehr lange Zeit, bis ins 18. Jahrhundert, eigentlich in der wissenschaftlichen Tradition wirksam war. Okay, in gewisse Gebiete wurde das weniger, aber er hat eigentlich bis weit in die Moderne, also die wissenschaftliche Praxis bestimmt. Bis, sagt er eigentlich, der Rationalismus und der Logisch-Positivismus das einem Ende bereitet haben. Wo also Theoretiker kamen, die vorschrieben, wie jetzt Wissenschaft aussehen muss. Und eine zweite Person, die er eigentlich als Held hervorhebt, ist der Ernst Mach. Lebte 1838 bis 1916. Und ich muss sagen, als ich an der Uni war, haben wir das mal gelesen. Und ich konnte mich das eigentlich nicht mehr so gut erinnern. Ich wusste nur, dass es einige Leute gab, die ziemlich davon begeistert waren. Und jetzt, wo ich das wieder bei Feierabend gesehen habe, dachte ich, hey, das ist vielleicht sehr interessant, auch um das mal vielleicht in einem Hauptseminar, jetzt nicht das nächste kommende Semester, weil dann steht schon wieder etwas anderes auf der Tagesordnung, aber das vielleicht in Zukunft mal zu lesen. Also, der Ernst Mach war ja Mathematiker und Physiker und 1895 kriegte der Lehrstuhl für Philosophie mit besonderem Nachdruck Geschichte und Theorie der Naturwissenschaften in Wien. Und das gilt eigentlich als der erste wissenschaftstheoretische Lehrstuhl. Aber der Mach, der war ja Wissenschaftler. Und bei ihm, so hebt Feierabend hervor, findet man so das Zusammengehen von Praxis und Theorien. Er spielt so mit Begriffen. Wissenschaftliche Erkenntnis stützt nicht auf metaphysische Prinzipien oder Denknotwendigkeiten, die a priori gelten. Und das werde ich Ihnen nachher noch zeigen. In Marx' Zeit war das eigentlich noch so kantianische Theorien, da gab es den Logisch-Positivismus noch nicht, solche kantianische Theorien von der, also dass Raum und Zeit, die a priori gegeben waren für die Bedingungen der Wahrnehmung überhaupt. Also mag ich wieder sagen, Raum, Zeit sind einfach Produkte, sind einfach also Produkte der Art und Weise, wie der Mensch seine Erfahrungen, er spricht dann von Elementen, organisiert. Also er kann dann auch zeigen in seiner wissenschaftstheoretischen Überlegung, ich gebe nachher ein Beispiel, wieso die Wissenschaftsgeschichte eigentlich sehr stark abhängig ist von der Kultur, worin sie gemacht wurde. Und ich werde zwei Bücher hervorheben. Ein Buch, das sehr lesenswert ist, auch weil es so kürzere Abschnitte beinhaltet, ist Erkenntnis und Irrtum, Skizze zur Psychologie der Forschung. Also er möchte quasi deutlich machen, wie Begriffe entstehen. Deshalb Psychologie der Forschung. Und das ist so eine Sammlung kürzere Studien, die gut als Einleitung dienen können. Hier mache ich auch keine Unterscheidung zwischen, wie Feierabend das dann übernimmt von ihm, keine Unterscheidung zwischen Context of Discovery und Context of Justification. Und da zeigt, dass die Entwicklung in der Wissenschaft aus dem Kontext heraus erklärt werden müsse. Und das gilt auch, und dann kommen wir bei ein ganz berühmtes Buch von ihm, das gilt zum Beispiel für die Studie der Mechanika. Er hat so ein Buch geschrieben, die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch kritisch dargestellt, erstmal erschienen, aber es hatte sehr viele Auflagen gehabt, Leipzig 1883. Und hier sehen Sie, dass so sieht das in, das ist neu aufgelegt worden von der wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Als ich in der Zeit, als ich studierte, das war also in den 70er, 80er Jahre. Und Sie sehen, wenn Sie sich jetzt das Vorwort zur ersten Auflage anschauen, das ist also wie gesagt sehr oft gedruckt worden, vorliegende Schrift ist kein Lehrbuch zur Einübung der Sätze der Mechanik. Da gibt es so eine Geschichte, das fängt an bei den Ägyptern und so und geht dann bis eigentlich in der Moderne. Ihre Tendenz ist vielmehr eine aufklärende oder, um es noch deutlicher zu sagen, eine antimetaphysische. Und diese antimetaphysische Tendenz ist also gerichtet gegen dieses, zum Beispiel gegen diesen Kantianismus, der davon ausging, dass Raum und Zeit also a priori vorgegeben waren. Wo Feierabend wieder sagen würde, wer hat sich das ausgedacht? Nicht die Wissenschaftler, sondern die Philosophen. Ja, da brauchst du als Wissenschaftler dich eigentlich gar nicht drum zu kümmern. Ne? Okay, ich bin jetzt bei hier 4.3. Hier logischer Positivismus und kritischer Rationalismus. Also nach Feierabend haben wir die Logisch-Positivisten und Kritisch-Rationalisten, also die Vorgänge in der Wissenschaft versucht zu systematisieren und haben damit eigentlich den Stachel rausgeholt. Denken Sie an Popper's Logik der Forschung. Er sagt in seinen Werken sehr oft, wenn die Wissenschaftler tun würden, was die Wissenschaftstheoretiker sagen würden, dann würde die Wissenschaft immediat aufhören. Weil unter diesen Bedingungen kann sie nicht funktionieren. Also das sind keine Leute der Praxis, aber das sind Theoretiker. Und die halten sich mit, also in Wirklichkeit nicht mit also wissenschaftlichen Problemen, sondern selbst kreierte Abstrakte. Und damit beschäftigen sie sich. Und jetzt kommt wieder diese politische Dimension. Hey, wenn jetzt zum Beispiel in einem Land das, was die Wissenschaftstheoretiker sagen, über was Wissenschaft wäre. Also wenn jetzt die Wissenschaftstheoretiker bestimmen würden, was jetzt wissenschaftlich sei. Wenn das der Fall ist, dann wären also Möglichkeiten für neue Wissenschaft, also dann wird eigentlich die eigentliche wissenschaftliche Praxis unmöglich gemacht. Dann heißt das eigentlich ein Akt gegen die Humanität. Und so endigt dann auch das, was, also den Text, den wir heute lesen, ziemlich provokativ. Ich fange jetzt also am allerletzten Satz an. Es ist hohe Zeit, dass sich die freien Bürger um diese Phänomene in ihrer Umgebung kümmern. Und das nutzlose, analphabetische und teure Gerede der Philosophen durch ihre eigenen konkreten Entschlüsse ersetzen. Also ich will sagen, die Philosophen sagen uns, wie die Wirklichkeit aussieht, aber was wissen die eigentlich von unserer Wirklichkeit? Okay, Sie wissen, das Ding ist ja geschrieben in einem Buch Erkenntnis für freie Menschen. Das hieße dann, nicht die Erkenntnis wird von den Wissenschaftstheoretikern also beschrieben wird, als einziges Mittel, um zur wahren Erkenntnis zu kommen. Okay. Also, ich habe diesen Aufsatz von Feierabend Ihnen zur Reflexion gegeben. In diesem Aufsatz wird wenig argumentiert. Es wird mehr also behauptet, aber dennoch erlaube ich mir Ihnen, denen also zur Lektüre zu geben, denn ich denke, dass das, was er da jetzt feststellt, zumindest wenn man auf die Geschichte der Philosophie schaut, dass man das zumindest teilweise bestätigen kann. Nun, in der Lektüre hole ich jetzt einige kruziale Passagen, die hole ich jetzt mal raus. Und dann fange ich an mit dem Anfang, wo er eigentlich diese beiden Traditionen miteinander vergleicht. Also diese abstrakte, die dann so um 700 für Christus, also eigentlich mit den Präsokraten entsteht, wo also, wie er sagt, dieses leere, rationalistische Gerede anfängt. Und da sehen wir so auf Seite 245. Die wichtigste Tradition der Menschheit, ist das gut genug zu lesen? Also die wichtigste Tradition der Menschheit sind historische Traditionen. Abstrakte Traditionen werden gelegentlich verwendet, aber nur in beschränkten Gebieten und in deutlicher Abhängigkeit von den historischen Traditionen, weil die ja selbst auch natürlich letztendlich eine historische Tradition sind, das heißt eine historisch gewachsene, denen sie angehören. Im 8., 7., und 6. Jahrhundert entstanden im Nahen Osten die ersten abstrakten Traditionen zu Ägypten. Übrigens, wenn Sie Metaphysica Alpha lesen, sagt Aristoteles dasselbe. Er stellt fest, dass also die Wissenschaften so eigentlich in Ägypten entstanden, weil das Land so eine gewisse Entwicklungsstufe erreicht hat, wo es eine Klasse gab, die also Zeit hatte, sich eigentlich mit nichts zu beschäftigen. Wir wissen nur sehr wenig über die Hintergründe dieser Entwicklung. Aber wir kennen die außerordentliche Blüte, die sie in Griechenland erlebt. Also das wurde so in Griechenland aufgegriffen und weiterentwickelt. Das ist der Ursprung des Rationalismus im Abendlande. Das heißt also eine Darstellung der Wirklichkeit nach Maßstäbe der Vernunft. Das Ereignis wurde von Philosophen und Historikern für geräume Zeit mehr gefeiert als beschrieben. Mehr gefeiert als beschrieben, weil man es ja als selbstverständlich annahm. Man sagte doch, ja, wenn du denkst, dann musst du so denken. Also jetzt hier kommt die Vernunft zu sich selbst. Lesen Sie zum Beispiel Hegel, der dann eigentlich auch so die Anfänge der Philosophie sieht, dort, wo die Vernunft zu sich selbst kommt. Vor allem für ihn ist das dann eigentlich so bei Parmenides, Herakleitos. Man nahm es als ganz selbstverständlich an, dass der Übergang von Vorteil war. Und man sagt, ja, willst du jetzt Erkenntnis haben oder nicht? Dass es nur positive Seiten und keine Mängel hätte. Und man analysierte die vorhandene Evidenz mit diesem Urteil im Sinne, ohne es je kritisch zu untersuchen. Also wenn er jetzt so sagte, ohne die Mängel, ist der Hintergrund, okay, aber was musst du jetzt damit? Und wenn diese also abstrakte Tradition jetzt Maßstab wird, um die Wirklichkeit zu messen, ja, dann kann es relativ negative Folgen kriegen. Okay, das sind also die zwei Traditionen, die er unterscheidet. Nun, diese abstrakten Theorien entwickeln also ihre eigenen Kriterien und versuchen so, also nach ihren eigenen Kriterien deutlich zu machen, dass sie notwendig sind. Wie wir das ja auch bei Parmenides gesehen haben. Wenn sie in ihrer Wohngemeinschaft vielleicht Studenten und Studentinnen haben, die keine Philosophie studieren, dann können sie das mal erproben, indem sie mit denen diese zwei Wege von der Karte, von Parmenides üben. Ich denke, dass die ihn schnell sagen, dass sie nicht verstehen, was sie eigentlich meinen. Und da können sie immer sagen, ja, nee, aber wenn sie Wahrheit reden wollen, dann müssen sie sich an diese Regeln halten. Nun, er möchte hervorheben, diese Philosophie hat eigentlich ihre eigene Maßstäbe, also die eigene Maßstäbe für die Beurteilung der Sinnvollkeit entwickelt. Also wie er dann behauptet, die Erkenntnistheorie ist dann natürlich das größte Übel, weil diese ja versucht, die Unbrauchbarkeit der Theorie in einer Vortrefflichkeit zu wenden. Dass man zum Beispiel sagt, ja, aber hier haben wir zumindest Theorien ohne logischen Widerspruch. Wo man sagen kann, ja, okay, welcher logische Widerspruch meinst du eigentlich? Das können wir ja auch, ich werde das jetzt nicht durchführen, ich habe das, glaube ich, mal gemacht. Parmenides geht ja aus von einer zweiwertigen Logik. Wenn du eine dreiwertige Logik annimmst, sieht das ganz anders aus. Aber dass es nur eine zweiwertige Logik gibt, das wird nirgends bewiesen. Aber ohne das geht die Sache nicht. Okay. Die Erkenntnistheorie ist also Wächter einer solchen Tradition und das wird auf der nächsten Seite, Seite 246, breit ausgeführt und knackig in dem folgenden Satz zusammengeführt. Die Erkenntnistheorie, hat ja ein Titel gesagt, dass das ein alter Schwindel sei, ja? Die Erkenntnistheorie ist also eine Theorie, die zeigt, wie man die Unbrauchbarkeit, also die Unbrauchbarkeit von Theorien in ein Argument für ihre Vortrefflichkeit verwandeln kann. Sie ist das Instrument, mit dessen Hilfe es den Intellektuellen gelang, ihre Herrschaft trotz der Kindlichkeit ihrer Ideologie zu befestigen und ständig weiter auszudehnen. Kindlichkeit, denken Sie mal wieder an Parmenides. Anders würde ich diese zwei Sätze so einfach, so trivial, es hat fast etwas Kindliches. Okay. Wenn also Philosophen über Logik sprechen, das ist ein weiterer Punkt, dann, sagt Feierabend, haben die nur ein ganz bestimmter Begriff von Logik. Zum Beispiel, Logik heißt nicht widersprechen, wie man das bei Parmenides sieht. Dass es ist und das nicht ist, dass es nicht ist. Und dass es nicht ist und dass es sich gehört, dass es nicht ist. Nun sagt er, diese Art von Logik ist eigentlich trivial und fast in keiner Weise die Komplexität des menschlichen Sprechens über die Wirklichkeit oder das, was man in der mathematischen Logik finden kann, auf. Und vor allem sagt er im Wiener Kreis, die tun zwar alle, ob die da sich der Logik sehr verpflichtet fühlen, aber diese Art von Logik ist eine ziemlich ärmliche. Und das führt er dann aus auf Seite 271. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich hole nur so die Hauptpassagen raus. Philosophen, die sich heute, also 271, Philosophen, die sich heute mit den Wissenschaften befassen, verwenden logische Prinzipien und einige wenige erkenntnistheoretische Annahmen. Das ist alles. Der Rest wurde von der Wiener Revolution in der Philosophie, also wo man versucht hat, also die Philosophie zu verwissenschaftlichen, beseitigt. Die verwendete Logik wird natürlich diskutiert und gelegentlich geändert. Denn die Logik ist eine Wissenschaft, wie viele andere Wissenschaften auch. Aber nur ihre trivialsten Bestandteile kommen in der philosophischen Diskussion vor. Er möchte also deutlich machen, pass auf, wenn Philosophen über Logik reden. Okay, dann haben wir den vorletzten Punkt. Also hier, wir haben also Reserve der Philosophie gegenüber gehabt, dann zwei Traditionen, Erkenntnistheorie, Logik und jetzt hier philosophische Begriffe. Also, wir sind fast durch. Also, jetzt wird es wieder hervorgehoben, ich habe es Ihnen gesagt, es ist immer dasselbe, abstrakte philosophische Ideen passen nicht zusammen, gehen nicht zusammen mit dem Tatsachenwissen des Menschen. Sie sind entweder zu breit, zu abstrakt, sie haben also kein Auge für die Komplexität des Umfeldes. Aber damit auch zu eng, denn sie absolutieren diese beschränkte Perspektive und möchten das auf der Grundlage von abstrakten Prinzipien festhalten. Und das führt er aus auf Seite 272. Solche Ideen, also die von den Philosophen hervorgebracht werden, sind sowohl zu eng als auch zu weit. Sie sind zu weit, denn sie ziehen das gleichzeitige Tatsachenwissen nicht in Betracht. Eine reine philosophische Theorie des Gehens ist zu weit, denn sie vernachlässigt die durch die Tatsachen der Physiologie und der Geografie bedingte Beschränkungen. Also es ist eine abstrakte Theorie über Gehen. Und sie sind auch zu eng, weil die beschränkenden Maßstäbe und Regeln vor solchem Tatsachenwissen geschützt werden. Eine rein philosophische Theorie des Gehens ist zu eng, denn sie postuliert Beschränkungen, die den Möglichkeiten der menschlichen Bewegung nicht entsprechen. Das heißt, es wird abstrakt über Bewegung gesprochen. Es ist, als wollte man alle Bewegung auf die Schritte des klassischen Balletts beschränken. Man sagt, okay, das ist jetzt Bewegung. Es ist vor allem dieser letzte Zug, der eine philosophische Kritik so öde und eintönig macht. Während ein guter Wissenschaftler sich weigert, einen guten Witz zu oft zu wiederholen, obwohl Feierabend sich dem nicht zu Rate gezogen hatte, schwelchen Philosophen in der Wiederholung von Standardargumenten gegen Standardverletzungen von Standardmaßstäben. Ausrufe wie inkonsistent, ad hoc, also das ist gegen Popper, irrational, sinnlos, unwissenschaftlich, degenerierend, wiederholen sich mit ermüdende Regelmäßigkeit, wie früher einmal die Wendung Anathema sit. Das heißt, möge das verdammt sein. So wurden immer also Sätze verurteilt. Würde Popper sagen, aber nach welchen Maßstäben beschließt man das? Wo hat man das um Gottes Willen her? Okay. Ich hatte Ihnen ja gesagt, in dieser Aufsatz kommt der Begriff Wahrheit nicht vor, aber wenn Sie in dieses Buch Erkenntnis für freie Menschen weiter blättern, dann werden Sie sehen, dass es am Ende, wo es diese Debatte, die gehalten wurde, als er 1978 in Kassel war, also abgedruckt ist, obwohl er das redigiert hat, also man weiß gar nicht, ob das überhaupt eine zuverlässiger Bericht ist, aber das macht gar nichts, weil es zeigt dennoch deutlich, was er eigentlich will, wo auf die Frage, was Wahrheit ist, eingegangen wird. Und Fazit ist dort, was ist Wahrheit? Keiner weiß es, nur in einer ganz konkreten Situation. Und wenn keiner es weiß, weshalb wird das dann als Maßstab von Urteilen eigentlich angewendet? Und da sehen wir auf, also in diesem Buch Seite 229, und das ist jetzt das letzte Zitat, das wir lesen werden. Was ist denn so wichtig an der Wahrheit? Warum soll man ihr folgen? Und was ist denn dieses Ding, dem man immer folgen soll, um dessen Willen man eine Gesellschaft verachten müssen glaubt, in der man mit der Wahrheit manchmal in Schwierigkeiten kommt. Was ist dieses Ding? Fast niemand kann darauf eine brauchbare Antwort geben. Aber wenn man nicht weiß, was das ist, warum soll man sich dann über die Wahrheit so erhitzen? Man kennt natürlich gewisse Aspekte der Wahrheit. Man weiß, was es heißt, vor Gericht zum Beispiel die Wahrheit sagen. Aber eine solche kontextgebundene Wahrheit haben ja unsere Wahrheitsapostel gar nicht im Sinne. Sie meinen etwas, das ein für allemal und unabhängig von allen Umständen festgelegt werden kann und dem man dann folgen soll. Und dieses Ding hat bis jetzt noch niemand befriedigend erklärt. So, das... Bitte? Ach so, ja. Okay, das war also meine Präsentation von Feierabend. Ich werde dann zur Evaluation übergehen, wo ich so meine Dinge sagen werde. Aber ich werde das nicht tun, nachdem ich Sie nochmal gefragt habe, ob Sie Fragen haben. Bitte. Er polemisiert nicht gegen eine Theorie, sondern gegen eine ganz bestimmte Art von Theorien. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, so etwas gibt es nicht, also wenn wir mal, und er nennt diese Beispiele auch, zum Beispiel in Against Method, Parmenides nehmen, oder wie er hier in unserem Aufsatz auf Plato hinweist, meine Tatsache ist, dass es Theorien gibt, die abstrakte, logisch-formale Überlegungen haben, über wie man einen sinnvollen oder einen wahren Satz formulieren müsse. Das ist, was Platon in den Dialogen versucht zu tun. Und ich meine, es ist ja ein Topos, nochmals, es sind nicht alle Philosophen, aber zumindest eine große Anzahl, die ja deutlich gemacht haben, dass man also ein wahres Urteil nicht auf der Grundlage der sinnlichen Wahrnehmung ohne weiteres aufbauen kann. Das ist auch, was Kant eigentlich versucht deutlich zu machen. Wenn er über seine a priorische Bedingungen spricht. Ich meine, diese Kritik von Feierabend, ja, okay, ich hätte das natürlich auch so aufziehen können, dass ich Ihnen gesagt habe, aus welchem Stall er eigentlich kommt. Ich habe das jetzt versucht deutlich zu machen, indem ich so in der vorigen Sitzung ein bisschen seinen wissenschaftlichen Werdegang deutlich gemacht habe. So selbstlogisch-positivist, das heißt sehr stark theoretisch. Ich meine, wenn Sie jetzt Killing Time lesen, da macht er ja über Seiten lang deutlich, wie er als junger Student also gelacht hat über Leute, die sich da irgendwie mit Tatsachenwissen rumgeschlagen haben. Dass er also zu denen gehörte, die immer von der Theorie aus argumentierte. Also letztendlich kämpft er gegen eine Lehre, die er selbst sehr stark früher vertreten hat. Also er weiß schon, was er sagt. Okay, er gibt also seinen eigenen Werdegang an. Er sagt jetzt natürlich nicht, in welcher philosophischen Tradition er steht. Aber die ist auch relativ leicht rauszufinden. Ich meine, es hat ja immer Kritiker gegeben gegen diese rationalistischen Züge. Und für die Neuzeit, ja, das beste Beispiel, und das vibriert immer mit hier, ist natürlich Nietzsche. Also der letztendlich genau dasselbe sagt. Also diese Fetischierung der Wahrheit, Fetischierung der Rationalität. Nein, es geht eigentlich um das Leben und nur um das Leben. Das Leben macht Wahrheit. Das ist eigentlich, was er hier so den Wissenschaftstheoretiker vorhält. Und ich meine, ich habe es ja gesagt, wenn ich Ihnen das zu lesen gebe, ist das nur, damit Sie Ihr analytisches Vermögen schärfen, dass Sie also wissen, dass bestimmte Sachen nicht so ganz einfach sind, als sie gesagt werden. Und wenn man sich dann, was man meines Erachtens letztendlich tun muss, für eine formale Theorie entscheiden, dass man weiß, weshalb man das tut. Und ich kann das vielleicht mal in einer Fußnote ganz kurz erwähnen, damit keine Missverständnisse entstehen, obwohl ich nachher noch über Wahrheit und Relativismus sprechen möchte. Also, mir ist aus der historischen Forschung deutlich geworden, dass es dass es keine allgemeingültige, abstrakte Begrifflichkeit in der Philosophie gibt. Eins. Zwei. Mir ist auch deutlich geworden, dass es keine abstrakte, immergültige Probleme in der Philosophie gibt. Also man könnte sagen, okay, das Substanzproblem wäre ein Problem oder das Erkenntnisproblem wäre ein Problem. Aber zum Beispiel für Aristoteles ist das Erkenntnis. Warum eigentlich ist kein Problem? Das ist kein Problem, weil er nicht diese Trennung hat zwischen Subjekt und Objekt. Okay, gut, er fragt sich natürlich, wie geht jetzt das menschliche Erkennen vor? Aber wenn Sie die Anima lesen, das ist wirklich in 4, 5 Seiten ist das abgehandelt. Und bei ihm geht es sehr stark über die sinnhafte Erkenntnis. Das heißt, wie kommt die Information von dem Gegenstand über das Medium irgendwie in unsere Sinne? Okay, das heißt, Probleme sind immer abhängig natürlich von den philosophischen Voraussetzungen. Okay. Heißt das jetzt, dass man dieses Abstrakte wegschmeißen muss? Da würde ich immer eher sagen, nein, weil nehmen wir mal ein tagtägliches Beispiel, unsere Sprache. Haben sich hier Gedanken gemacht, dass die Sprache eigentlich total abstrakt ist? Wenn Sie sagen, ich werde heute Abend essen gehen. Also dieser Begriff Essen. Also worauf verweisen Sie eigentlich? Nicht auf das Essen, wo Sie hingehen werden, weil das kennen Sie noch gar nicht. Und Sie verweisen auch nicht auf das Essen von gestern, weil da gehen Sie nicht hin. Worauf verweisen Sie eigentlich? Das ist eigentlich ein völlig ambiguer Begriff. Dennoch kann man ohne solche Begriff in keiner Weise über die Wirklichkeit sprechen, weil man dann immer nur an das hängt, was man tatsächlich sieht. Und man in keiner Weise das tun kann, was wir tun, nämlich sagen, X hat Eigenschaft A, B, C, Y hat Eigenschaft und dann kommen wieder 3. Weil man dann noch gar nicht über ein Ding reden kann. Das heißt, letztendlich operieren wir mit Konzepten, die sehr weit von unserer Erfahrung abgehoben sind, die wir aber ohne große Probleme direkt auf unsere Erfahrung rückbinden können. Also die Aufgabe der Philosophie wäre, und insofern fühle ich mich eher dieser Tradition von eher verpflichtet, als die Tradition von Feierabend, die Aufgabe der Philosophie besteht jetzt darin, genau dieses immer gut vor Augen zu halten. Das heißt, wenn wir mit Begriffen operieren, gut, also uns zu überlegen, wo kommen die Begriffe eigentlich her? Natürlich, diese abstrakten Begriffe sind Konstrukte, aber ohne diesen können wir gar nicht über die Wirklichkeit sprechen. Und offensichtlich können wir wirklich ohne Probleme damit operieren. Ein Kind tut es, meine Oma tut es, jeder kann es tun. Dafür braucht man nicht Philosoph zu sein. Aber der Philosoph hilft dort, wo es Probleme gibt, wo das mal schief geht, was man auch jeden Tag feststellen kann, da quasi mit der Reparaturkaste zu kommen. Und dann zu sagen, oh warte, jetzt schauen wir mal, wie die Begriffe entstanden sind, wie eigentlich die Semantik der Sprache operiert, was die Bedingungen für einen wahren Satz sind und so weiter. Zweitens, wenn ich jetzt sage, dass ich Rationalist bin, dann meine ich das nicht in dem Sinne, wie also man über Descartes, dass man den ihm einen Rationalist nennen kann. Aber im folgenden Sinne. Und ich möchte hier das Beispiel nehmen von lass ich mal so. Wenn ich gebe dann nachher das Beispiel. Gesetz, ich möchte Ihnen etwas mitteilen. Wenn ich jetzt an meiner Erfahrung hängen bleibe, da weiß ich sicherlich, dass ich Sie nie erklären kann, was ich erfahren habe. Weil Sie sind nämlich nicht mich. Punkt. Das heißt, wenn ich Ihnen meine tiefsten Erfahrungen, Gesetze, etwas sehr Emotionales deutlich machen will, ich extrapoliere mal, dann bin ich gezwungen, das in eine solche Begrifflichkeit zu gießen, damit Sie verstehen können, was ich meine. Ich gebe Ihnen nochmal ein Beispiel. Jetzt kommt das Beispiel. Es gibt ja verschiedene Sorten Geometrie. Die euklidische ist nur eine. Es gibt ja auch die perspektivische Geometrie. Die perspektivische Geometrie ist, wenn Sie allein auf der Welt wären, Ihre Geometrie. Weil Sie beschreiben dann die Wirklichkeit ausgehend von Ihrem Standpunkt. So wie Sie das sehen, wenn Sie nämlich hier sehen, dann heißt das immer, der Horizont befindet sich in der Mitte und alle Linien fliegen also zum Mittelpunkt dieses Horizontes. Und das heißt, Sie sehen sich immer in der Wirklichkeit. Wenn Sie jetzt gesetzt in ein Dorf 20 Kilometer weiter wohnen und Sie wissen, dass ich also auf denselben Berg schauen kann als Sie, und wir wollen uns über diesen Berg unterhalten, dann kann ich mit dieser perspektivischen Geometrie nichts mehr anfangen, weil Sie werden den Berg anders sehen. Das heißt, ich muss dann eine Sprache entwickeln, die absieht von meinem persönlichen Standpunkt. Und das tut die euklidische Geometrie. Und so ist es auch mit der Sprache. Also direkte emotionale Erfahrungen, die man hat, wenn sie also wütend wären oder so, das wäre die perspektivische. Und die hilft ihnen auch, direkt in der Wirklichkeit zu reagieren. Aber wenn sie das jemandem mitteilen wollen, er kann vielleicht ihre Wut nachvollziehen, aber nicht ihre Wut nachvollziehen. Er kann Wut nachvollziehen. Aber er soll auch nicht seinen Wut als Maßstab für ihren Wut, weil es geht schließlich um ihre Wut. Also was muss er tun? Er muss ein Abstraktum, also herausschälen, um das zu verstehen, was bei ihnen vorgeht. Und manchmal macht er Schwierigkeiten oder Fehler. Ich weiß nicht, Erwachsene tun das nicht mehr, aber Kinder, wenn die anfangen, also Zeichencharakter der Sprache und auch die Gebärde zu entwickeln, die täuschen Eltern. Die sagen Dinge, die nicht stimmen. Oder die machen Gebären, also die genau das Gegenteil bedeuten, um irgendwie auszuprobieren, wie das funktioniert. Das heißt, es kann sehr gut vorkommen, dass Sie selbst auch Fehler machen bei der Interpretation dieses. Wenn jemand zum Beispiel einen Witz macht und Sie verstehen das gar nicht. Okay, das heißt, letztendlich brauchen wir eine abstrakte Sprache. Und diese abstrakte Sprache hat auch ganz bestimmte Regeln. Weil wenn ich also nur in dieser abstrakten Sprache hängen bleibe, kann ich ja Fehler machen. Ich muss irgendwie eine Grammatik dieser abstrakten Sprache haben. Und ich muss wissen, und da stimme ich Feierabend wieder zu, dass letztendlich diese abstrakte Sprache ein Mittelweg ist, der mir versucht, die Wirklichkeit besser, also mich in der Wirklichkeit besser durchschlagen zu können. Also, wenn ich jetzt sage, okay, das ist ein Stuhl, das ist ein Stuhl, das ist ein Stuhl, das ist ein Stuhl, und ich habe es auf verschiedene Gegenstände gewiesen, und ich denke dann, oh, warte, was habe ich jetzt gesagt? Das ist ein Stuhl, und das ist ein Stuhl, und das ist ein Stuhl. Hey, die Stühle sind eigentlich alle dasselbe, weil ich sage doch, X ist Stuhl, Y ist Stuhl, Z ist Stuhl, also was ich sehe, stimmt eigentlich nicht. Ich sehe eigentlich Stuhl. Also dieser Stuhl ist eigentlich Stuhl plus etwas, was ihn von den anderen Stühlen unterscheidet. Oh, da mache ich also einen Fehler. Aber was ich dann tue, ist, dass ich das Medium der Sprache, das ich brauche, um, wenn es für mich wichtig ist, in irgendeiner Weise die Stühle nicht alle persönlich mitzuschleppen, sondern die unter ein Zeichen, also mental zu speichern. Wenn ich das jetzt, dieses mentale Zeichen für die Wirklichkeit nehmen würde, mache ich natürlich wieder einen Fehler. Dann hypostasiere ich eigentlich etwas, das nur für mich ein Hilfsmittel war. Ja? Also ich muss, das meinte ich, also ich bin zwar Rationalist in dem Sinne, dass ich also ein Liebhaber bin, der sicherlich in der Philosophie der klare und deutliche Sprache. Wir wollen uns schließlich verstehen. Aber gleichzeitig weiß ich, dass das sehr oft fehlgeht und dass man deshalb dann Reparaturarbeit leisten muss. Und der Philosoph, wenn er jetzt weiß, das sind wahrscheinlich meine letzten Worte, wenn ich auf die Uhr schaue, für heute hoffentlich. Ja. bin der Philosoph, aber das können wir wieder von Feierabend lernen. Sich in diese abstrakte Welt zu Hause fühlt, was sehr leicht geht, weil diese abstrakte Welt, da kann man wirklich sich voll frei bewegen, weil man die selbst kreiert hat. Also wenn ich mir selbst ein Abstraktum bilde, Stuhl, weiß ich genau, was ich meine. Was ich meine. Aber das sagt noch nicht darüber hinaus, wie jetzt das, was ich mit diesem Zeichen versuche zu bezeichnen, in der Wirklichkeit genauso ist, wie ich es mir also herauspräpariert habe. Und ich finde, wenn Sie sich jetzt die Geschichte der Philosophie und die Geschichte der Wissenschaft anschauen, dann stellen Sie fest, dass in der Tat Tatsache und Theorie auf eine ganz bestimmte Weise miteinander zusammenhängen. Ja? Okay, nächste Woche werde ich dann diese Evaluation geben, dann ziehen wir das ein bisschen auf die Frage Wahrheit, Relativismus und Absolutheitsanspruch zurück. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.